Ich arbeitete früher in einem kleinen Motel in London. Nicht in der netten touristischen Art, sondern in einem gewöhnlichen Ort, an dem müde Reisende für eine Nacht anhielten. Meine Arbeit war einfach. Gäste ein- und auschecken, Zimmer in Ordnung bringen, Beschwerden entgegennehmen und darauf achten, dass nichts Ungewöhnliches geschah. Die meisten Nächte waren ruhig. Sie vergingen langsam, während ich hinter dem Empfangstresen saß, in Zeitschriften blätterte und lauwarmen Kaffee trank, um wach zu bleiben. Eine Nacht blieb mir jedoch besonders klar in Erinnerung. Es war Ende November und draußen vor den Fenstern war London von kaltem, nebligem Nieselregen überzogen. Die Lobby war still und schwach beleuchtet. Der alte Heizstrahler summte leise, um die Kälte zu bekämpfen, die durch die Ritzen der Tür hereinsickerte. Der Ort fühlte sich einsamer an als sonst, aber nichts ließ das Chaos erahnen, das bevorstand. Es war kaum nach 10, als sich die Tür der Lobby mit einem Quietschen öffnete und die verrostete Glocke ertönte, die mich immer zusammenzucken ließ. Ich hob den Blick von meiner Zeitschrift und sah einen Mann dort stehen. Durchschnittliche Größe, fettiges, zerzaustes Haar, das in seltsamen Winkeln abstand. Er hatte dunkle Augenringe und seine Kleidung wirkte ungepflegt, als hätte er mehrere Tage auf der Straße geschlafen. Er sah sich nervös um, bevor er sich dem Tresen näherte. Sofort spürte ich Unbehagen, erinnerte mich aber daran, dass es an diesem Ort nicht ungewöhnlich war, erschöpfte oder bedrängte Menschen zu sehen. Ich gab ihm einen Zimmerschlüssel, nachdem er bar bezahlt hatte und etwas Unverständliches murmelte, als er ihn entgegennahm. Ich beobachtete, wie er schwankend den Flur entlang ging, in der Hoffnung, dass er direkt schlafen gehen würde und die Sache damit erledigt sei. Etwa eine Stunde lang blieb alles ruhig. Ich brachte die Lobby in Ordnung und versuchte wieder, mich zu entspannen. Doch kurz nach Mitternacht begann ich, seltsame Geräusche aus dem Flur zu hören. Das Schieben von Möbeln und gedämpfte Stimmen. Neugierig und etwas verärgert verließ ich den Tresen, um nachzusehen. Der Flur war still, und als ich an seiner Tür lauschte, konnte ich nichts wahrnehmen. Kopfschüttelnd dachte ich, dass mir die Müdigkeit Streiche spielte, und kehrte in die Lobby zurück. Kaum hatte ich mich wieder auf den Stuhl gesetzt, ertönte das Geräusch erneut, lauter und aggressiver als zuvor. Eine Tür schlug heftig zu und hallte durch den ganzen Flur. Mit klopfendem Herzen sprang ich auf und rannte, um zu sehen, was geschah. Noch bevor ich das Zimmer des Mannes erreichte, flog die Tür plötzlich auf und ließ mich zusammenzucken. Dort stand er im dunklen Flur, mit aufgerissenen Augen und schwer atmend. Ohne ein Wort ging er an mir vorbei und betrat ein anderes, leeres Zimmer. Verwirrt und besorgt folgte ich ihm vorsichtig und versuchte, ruhig zu bleiben. Drinnen fand ich ihn neben dem Bett stehend, vor sich hin murmelnd. Er packte die Matratze, warf sie vom Gestell und begann, die Laken hektisch zu zerreißen, als würde er verzweifelt nach etwas Verstecktem suchen. Ich versuchte, mit ihm zu reden und ihn zum Aufhören zu bewegen, doch meine Worte erreichten ihn nicht. Er fuhr fort, das Zimmer zu verwüsten, warf Kissen, Lampen und Nachttische zur Seite. Hilflos erkannte ich, dass ich Hilfe brauchte. Noch bevor ich zum Telefon greifen konnte, hörte ich Schritte im Flur. Es war mein Freund Jack, der oft während seiner nächtlichen Sicherheitsrunden in der Gegend hereinschaute, um zu plaudern. Jack war groß und kräftig, stets gelassen, selbst in angespannten Situationen. Ich fühlte Erleichterung, als er den Raum betrat. Ohne zu zögern versuchte Jack, den Fremden zu beruhigen, indem er sich langsam und vorsichtig näherte. Doch der Mann wurde nicht ruhiger, sondern stürzte sich mit Gewalt auf ihn, schlug mit den Fäusten und mit einem Blick voller Wut. Jack war vorbereitet, doch der Kampf war heftig und chaotisch, ließ den kleinen Raum noch enger wirken, während sie gegen Wände und Möbel rangen. Ich blieb wie gelähmt, das Herz raste und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich gelang es Jack schwer atmend, den Mann auf dem Teppich zu fixieren. Er rief mir mit Nachdruck zu: "Ruf sofort die Polizei!" Mit zitternden Händen griff ich zum Telefon auf dem Nachttisch und wählte so schnell ich konnte. Die Operatorin klang ruhig, stellte mir Fragen, während Jack den Mann mit seinem Gewicht am Boden hielt. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, doch bald hörte ich draußen Sirenen, die die nächtliche Stille durchbrachen. Die Polizei stürmte herein und übernahm die Kontrolle über die Situation. Zwei Beamte hoben den Mann vorsichtig vom Boden und legten ihm Handschellen an. Er wehrte sich heftig, schrie und rang, bis sie ihn schließlich hinausgebracht hatten. Mit ihm aus dem Weg blieb ein unheimliches Schweigen, in dem zerstörten und chaotischen Zimmer zurück. Ein bleibendes Zeichen der erlebten Unruhe. Der Rest der Nacht war ein Durcheinander aus Verhören und Polizeiberichten. Jack saß schweigend neben mir, während wir immer wieder erzählten, was geschehen war. Mehrere Gäste, die sich durch den Lärm gestört fühlten, gaben ebenfalls ihre Aussagen ab. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor schon in ähnliche Vorfälle verwickelt gewesen war, angetrieben von persönlichen Problemen und Drogenmissbrauch. Die Wahrheit zu kennen trug wenig dazu bei, meine Angst in jener Nacht zu lindern. Später saß ich wieder in der Lobby, der Heizstrahler summte, als wäre nichts geschehen. Langsam brach der Morgen an, der Nebel draußen löste sich, während das Tageslicht endlich erschien. Meine Schicht endete still, und als ich erschöpft nach Hause ging, wurde mir bewusst, wie verletzlich man sich selbst an vertrauten Orten fühlen kann. Obwohl ich weiterhin im Motel arbeitete, brachte jede Nachtschicht seither eine stille Angst mit sich. Jedes Mal, wenn sich die Lobbytür quietschend öffnete, machte mein Herz einen nervösen Sprung. Die verzweifelten Augen dieses Fremden verfolgten mein Gedächtnis und erinnerten mich daran, wie leicht eine gewöhnliche Nacht zu etwas Furchteinflößendem werden konnte. Vor einigen Jahren, als ich noch in der Highschool war, machte meine Geschichtsklasse eine Reise nach Belgien. Wir alle waren GCSE-Schüler und voller Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer. Aber wir ahnten nicht, dass diese Reise zu einer werden würde, die wir aus den falschen Gründen niemals vergessen würden. Alles begann, als unser Bus vor einem verfallenen Motel am Rande eines kleinen Dorfes anhielt. Das Gebäude wirkte alt, mit abblätternder Farbe an den Wänden und Efeu, der die Seiten hinaufkletterte. Unser Lehrer, Herr Thompson, versicherte uns, dass es der einzige verfügbare Ort in Kilometerumkreis sei, also traten wir widerwillig ein. Beim Einchecken überreichte uns die Rezeptionistin einen Schlüsselbund mit der Warnung, nicht in den Keller zu gehen. Es war eine merkwürdige Bitte, aber wir schenkten ihr keine Beachtung. Zu sehr waren wir darauf gespannt, das Dorf zu erkunden. Uns wurde das einzige Zimmer im obersten Stock zugewiesen, was einen langen Aufstieg über knarrende Treppen bedeutete. Der Flur war schwach beleuchtet und warf unheimliche Schatten, die über die Wände tanzten. Ich konnte das Gefühl der Beklemmung nicht abschütteln, während wir unser Zimmer erreichten. Drinnen war die Atmosphäre muffig und stickig. Die Möbel schienen seit den 70er Jahren nicht erneuert worden zu sein und die Vorhänge waren zerrissen und ließen kaum das schwindende Licht herein. Schnell beanspruchten wir unsere Betten, doch niemand hatte Lust, den Rest des Motels zu erkunden. Als die Nacht hereinbrach, schien die Dunkelheit von draußen in das Zimmer zu kriechen und machte es noch klaustrophobischer. Herr Thompson versuchte, die Stimmung zu lockern, indem er vorschlug, Essen zu bestellen und einen Film anzusehen, aber die Spannung blieb bestehen. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir beobachtet wurden. Jedes Knarren der Dielen und jede Bewegung der Vorhänge ließ mir die Nackenhaare aufstellen. Als jemand erwähnte, dass er auf die Toilette musste, spürte ich eine Welle der Angst durch mich hindurchziehen. Das Badezimmer war klein und düster, mit gesprungenen Fliesen und flackernden Lichtern. Ich zögerte, alleine hineinzugehen, doch meine Bedürfnisse waren stärker als die Angst. Während ich meine Hände wusch, konnte ich das Gefühl nicht loswerden, beobachtet zu werden, als würde jemand oder etwas direkt hinter der halb geöffneten Tür lauern. Ich beeilte mich, zurück in die Sicherheit unseres Zimmers zu gelangen und versuchte, die Unruhe in meinem Magen zu ignorieren. Als ich es meinen Mitschülern erzählte, lachten sie und schoben es auf Nervosität und die gruselige Atmosphäre. Doch je weiter die Nacht voranschritt, desto seltsamer wurden die Ereignisse. Gegenstände bewegten sich von selbst, seltsame Geräusche hallten durch die Flure und eine Kälte legte sich über das Zimmer, die nichts mit dem Wetter draußen zu tun hatte. Wir versuchten es rational zu erklären, schoben es auf das alte Gebäude und unsere überaktive Fantasie. Aber tief im Inneren wussten wir alle, dass etwas nicht stimmte. Dann, gerade als wir anfingen, uns zu entspannen und einzuschlafen, durchbrach ein markerschütternder Schrei die Stille. Wir alle setzten uns in unseren Betten auf. Das Herz raste, während wir das Echo des Schreis durch das Motel hören konnten. Ohne ein Wort zu sagen, liefen wir zusammen in die Mitte des Zimmers, zu verängstigt, um uns zu bewegen. Herr Thompson versuchte, uns zu beruhigen, doch selbst er konnte die Angst in seinen Augen nicht verbergen. Wir überlegten, die Polizei zu rufen, Doch ohne zu wissen, woher der Schrei kam, zögerten wir, die Sicherheit unseres Zimmers zu verlassen. Auch verharrten wir in einer erschreckenden Stille, aufmerksam auf jedes Anzeichen von Gefahr. Aber während die Minuten zu Stunden wurden, begann die Angst zu schwinden, ersetzt durch eine Erschöpfung, die uns überwältigte. Schließlich schliefen wir ein, zu müde, um die Augen offen zu halten. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, war das Motel unheimlich still. Keine Spur vom Tumult der vorherigen Nacht. Kein Anzeichen dafür, dass etwas Ungewöhnliches passiert war. Wir packten unsere Sachen schweigend zusammen, zu aufgewühlt, um zu sprechen. Auf dem Weg zurück zum Bus konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass wir etwas zurückließen. Etwas Dunkles und Unheimliches, das in den Schatten jenes verfallenen Motels lauerte. Als wir auf der Straße davonfuhren, blickte ich noch einmal zum Gebäude zurück und spürte einen Schauer über meinen Rücken laufen. Und als es hinter einer Kurve verschwand, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, welche anderen Schrecken noch im Dunkeln verborgen waren, darauf wartend, von ahnungslosen Reisenden wie uns entdeckt zu werden. Als ich nicht in New York City lebte, reiste ich ziemlich viel mit dem Auto. Ich landete in einer kleinen Stadt in Delaware namens Milford. Ich hatte dort Pläne, nicht weit entfernt, an einem Ort namens Rehoboth Beach, der, glaube ich, etwa 45 Minuten bis eine Stunde entfernt war. Eigentlich sollte ich am nächsten Tag losfahren, aber um nicht früh aufstehen und losfahren zu müssen, fuhr ich nach der Arbeit los, ungefähr gegen 6 Uhr abends, und fuhr die ganze Nacht durch, was etwa 5 Stunden dauerte. Da ich nur sehr kurz bleiben wollte, suchte ich nach einem Motel, das ich auf Reisen immer benutze, sodass ich mich damit ziemlich wohlfühle. Ich schrieb dem Typen kurz bevor ich losfuhr, um zu fragen, ob ich seinen kleinen Platz für $50 mieten könnte, der auf den Fotos ziemlich nett aussah. Von Anfang an wirkte der Mann etwas verdächtig. Und es kostete mich mehrere Nachrichten hin und her, um den Platz noch in derselben Nacht zu mieten. Er informierte mich, dass sein Vater mir den Schlüssel geben würde und sagte auch, dass es viele tropische Pflanzen in der Küche gebe, die ich wegen der kurzen Vorankündigung nicht bewegen könne. Nun ja, was auch immer. Ich wollte nur ein paar Stunden schlafen und am Morgen wieder los. Ich kam gegen 11 oder 11:30 abends an. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon einmal in Milford waren, aber es liegt praktisch mitten im Nirgendwo. Der Ort dieses Typen befand sich in einer kleinen, umzäunten Gemeinde mit insgesamt etwa 15 bis 20 Häusern, ganz in Dunkelheit. Ich kam an, nahm die wenigen Dinge mit, die ich immer auf Reisen dabei habe. Eine Handtasche, einen Rucksack, eine Jacke und eine zusätzliche Jacke. Ich benutzte den Code, um den Safe zu öffnen, und drehte den Schlüssel, was in diesem Moment das geräuschvollste in der ganzen Gegend war. Ihr wisst schon, wenn man an einem Ort ankommt und sofort das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt, und man ahnt, dass man vielleicht besser nicht hier sein sollte. Ja, genau dieses Gefühl. Ich ließ meine Sachen auf dem Liegesessel vor mir liegen, und tatsächlich, in der Küche standen jede Menge tropische Pflanzen. Ich schaute mich ein wenig um. Das Wohnzimmer war recht ordentlich. Schlafzimmer Nummer 1, Puppen aus den 50er Jahren überall, 2 Einzelmatratzen ohne Unterlage oder Laken mitten auf dem Boden. Gut, vergiss dieses Zimmer. Ich ging zum nächsten. Überall Nussknackerfiguren, ein Laken auf dem Bett, keine Kissen. Ich versuchte, das Licht mit dem einzigen Schalter im Zimmer einzuschalten. Oh, Moment. Es gab überhaupt kein Licht. Der Schalter tat nichts. Okay, vergessen wir auch dieses Zimmer. Ich werde auf dem Sofa schlafen. In diesem Moment fühlte ich mich ziemlich unwohl, aber ich wusste, dass es sowieso nur für diese eine Nacht sein würde. Ich hatte Hunger, also ging ich zu dem einzigen offenen Laden, einem Food Lion, der in etwa 15 Minuten schloss. Ich kaufte ein paar Pizzasnacks und einen Pfirsich-Snapple. Elegant, oder? Dann ging ich zurück. Ich war so unruhig, dass ich meine GoPro aufnahm, während ich ging. Als ich zurückkam, schaute ich zuerst herum, um sicherzustellen, dass alles an seinem Platz war, genau wie ich es verlassen hatte. Ein gutes Zeichen. Ich nahm die GoPro, holte die SD-Karte heraus und steckte sie in meinen Laptop. Ich habe diese Aufnahme immer noch irgendwo. Ihr hättet diesen Ort sehen sollen. Er sah aus wie ein Platz, an dem man seine letzten Sekunden verbringen würde. Und wie zu erwarten, war auf der Aufnahme nichts zu sehen. Es war bereits nach Mitternacht. Und nach einem ganzen Arbeitstag und langer Fahrt plante ich, auf dem Sofa zu schlafen, das sehr klein war. Die Wohnung hatte einen 19-Zoll-Fernseher ohne Netzkabel und die Steckdose in der Nähe des Sofas war so weit entfernt, dass mein Telefon beim Gebrauch nicht geladen werden konnte. Außerdem hätte es keine Rolle gespielt, denn damals hatte ich Sprint und der Empfang war ohnehin schlecht, aber dort gab es überhaupt kein Signal. Ich ließ das Licht an, weil es mir als Erwachsener ein gewisses Gefühl von Sicherheit gab, zu wissen, dass es an war. Nach etwa einer Stunde liegen konnte ich nicht schlafen. Die Natur rief und ich musste auf die Toilette. Ich stand auf und setzte mich in das schwach beleuchtete Badezimmer mit neongelbem Schimmer, mit einer Dusche ohne Vorhang. Jetzt, lasst mich klarstellen, dass die Küche einen Holzboden hatte, diesen typischen, auf dem ein Stuhl quietscht, wenn man ihn darüber schiebt. Merkt euch das, das wird gleich noch wichtig. Zurück im Badezimmer. Ich saß dort und las das Etikett einer Flasche, weil mein Telefon draußen geladen wurde, was recht praktisch war, obwohl es nicht wirklich wichtig war, da ich kein Signal hatte. Dann, während ich saß, hörte ich das Quietschen eines Stuhls, der sanft über den Laminatboden geschoben wurde, genauso lange wie es dauert, um sich hinzusetzen. Mein Herz sprang fast aus der Brust. Und gerade als ich dachte, schlimmer könnte es nicht werden, hörte ich das rhythmische Klopfen von Fingern auf dem Küchentisch. Immer schneller, als ob jemand ungeduldig wartete. Ich war eingefroren, fassungslos. Zum Glück saß ich bereits auf der Toilette. Ich wiederholte mir selbst 10 oder 11 Mal, dass ich Mist gebaut hatte und saß dort 2 bis 3 Minuten und überlegte, was ich tun sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Klopfgeräusche aufgehört, aber ich wusste, dass ich nicht für immer dort sitzen konnte. Ich dachte, wer auch immer draußen ist, weiß bereits, dass ich hier bin. Also beschloss ich, es zu ignorieren, hinauszugehen und mich mit dem Bowie-Messer zu verteidigen, das ich immer in meinem Rucksack auf Reisen dabei habe, im Grunde bereit, mich zu verteidigen, weil ich annahm, dass sie weder Dame spielen noch über ihren Tag plaudern wollten. Ich öffnete die Tür ruckartig und niemand war da. Keine Spur von jemandem. Die Stühle waren nicht einmal verrückt. Ich überprüfte nicht einmal den Rest des Ortes. Ich packte meine Sachen so schnell, als stünde der Ort in Flammen, stieg in mein Auto und fuhr etwa eine Stunde entfernt zu einem Holiday Inn, gegen 3 Uhr morgens. Ich erzählte dem Rezeptionisten, was passiert war, und er ließ mich in das Zimmer einchecken, das eigentlich für 3 Uhr nachmittags am nächsten Tag reserviert war. Ein Zimmer mit King-Size-Bett, weil das für mich vorgesehene Zimmer noch nicht fertig war. Anfang der 90er Jahre, lange bevor ich heiratete, Kinder bekam oder überhaupt mal den Kopf aus meinem eigenen Hintern zog und mein Leben einigermaßen in Ordnung brachte, hatte ich eine Freundin. Ich war total in sie verliebt, hielt sie für perfekt und war überzeugt, dass wir den Rest unseres Lebens zusammen verbringen würden. Bis zu dem Tag, an dem ich früher von der Arbeit nach Hause kam und sie mit einem Kollegen im Bett erwischte. Auch schnappte ich mir eine Tasche, packte alles ein, was ich mir nicht leisten konnte zu verlieren, und brachte sie dann aus dem Haus. Eine Stunde später fuhr ich bereits in ein Motel etwa 15 Kilometer außerhalb der Stadt. Es war nicht das erste Motel, das ich sah, aber das erste, das mir sicher genug erschien, um nicht aufzuwachen und ein gestohlenes Auto vorzufinden. Ich checkte für eine Woche ein und fragte dann den Rezeptionisten, wo die nächste Spirituosenhandlung sei. In dieser ersten Nacht trank ich mich betrunken, und am nächsten Morgen war ich so verkatert, dass ich den Rest der 2. Wodkaflasche ins Waschbecken kippte. Es war klar, dass Alkohol nichts lösen würde. Also stopfte ich mich in einer nahegelegenen Burgerbude mit Fleisch und Käse voll, kehrte in mein Motelzimmer zurück und schlief ein. Ungefähr 3 Stunden später wachte ich auf. Es war wohl gegen 9:30 abends und schleppte mich in die Dusche, um ein bisschen klarzukommen. Ich dachte, ich hätte einen ruhigen Fernsehabend vor mir und würde vielleicht eine Pizza bestellen, wenn der Rezeptionist eine kannte, die so weit lieferte. Doch als ich ins Zimmer zurückkehrte, hörte ich jemanden auf dem Parkplatz schreien. Nachdem ich mich abgetrocknet und angezogen hatte, lugte ich durch die Vorhänge und sah eine Frau am anderen Ende des Parkplatzes, die eine Art öffentlichen Anfall hatte. Sie schrie den Rezeptionisten an, aber aus der Entfernung und hinter Glas konnte ich nicht verstehen, was sie sagte. Wahrscheinlich fühlte ich mich ein wenig besser, jemanden anders leiden zu sehen. Das ist zumindest meine Ausrede, warum die Neugier mich packte. Sekunden später stand ich draußen im Flur, rauchte eine Zigarette und tat so, als würde ich nicht zusehen, wie sich das Drama entwickelte. Doch sobald ich hörte, was sie sagte, fand ich es nicht mehr unterhaltsam. Vielleicht klingt das dumm, aber wer genießt nicht eine harmlose Konfrontation zwischen zwei wütenden Fremden? Die Frau wirkte Ende 20 oder Anfang 30, hatte schwarze Haare, gebräunte Haut, trug Jeans, Turnschuhe und ein weißes T-Shirt. Zwischen Schreien an den Rezeptionisten, sie solle ruhig sein und ihr zuhören, sagte sie Dinge wie: Wir müssen alle rausholen, alle werden sterben. Ich erinnere mich, dass ich dachte: Was? Und ein paar Schritte auf den Parkplatz ging, um besser zu hören. Der Rezeptionist versuchte, sie zu beruhigen, sagte, er würde die Polizei rufen, aber sie wollte nicht hören. Sie wiederholte: Die Polizei kann nichts tun. Sie werden auch sterben. Wir müssen jetzt alle rausholen. Ich war nicht der Einzige, der das hörte. Mit fortdauernden Schreien kamen immer mehr Leute aus ihren Zimmern, um zu sehen, was los war. Einige Kinder kamen mit ihren Eltern heraus, wurden aber sofort wieder hereingeschickt, als sie hörten, dass die Frau von einem bevorstehenden Massenmord sprach. Es wirkte so überzeugend, dass ich dachte: Hat diese Frau einen Zusammenbruch auf dem Parkplatz eines Motels? Oder ist das echt? Will wirklich jemand uns töten? Sieht nach einem gefährlichen Risiko aus. Und die Leute im zweiten Stock dachten dasselbe. Denn während einige besorgt in ihre Zimmer zurückgingen, kam ein Typ mit Autoschlüsseln in der Hand heraus, offensichtlich bereit wegzulaufen, falls etwas passieren sollte. Die Frau schrie mit solcher Überzeugung, dass es schien, als glaube sie selbst an das, was sie sagte. Sie war verängstigt und diese Angst war ansteckend. Die Leute begannen nervös zu werden. Kinder weinten und sie schrie immer aufgeregter die neugierige Menge an. Versteht ihr es nicht? Wir können hier nicht bleiben. Ich selbst spürte diesen Gedanken, der sich einschlich. Und wenn sie recht hat? Andere dachten das auch, nicht nur der Typ mit dem Auto. Leute schrien: Ruf die Polizei, Mann! Und ähnliches. Es war nicht so sehr, dass die Frau verrückt war, sondern dass das, was sie sagte, die Menschen wirklich erschreckte. Der Rezeptionist wandte sich von dem Balkon im zweiten Stock, von wo das Rufen nach Polizei kam, zur Menge. Er begann zu erklären, dass die Situation unter Kontrolle sei. Ich glaube, er wollte gerade allen sagen, sie sollten zurück in ihre Zimmer gehen, als die Frau völlig die Kontrolle verlor. Vermutlich lag es am Wort unter Kontrolle, denn sobald diese Worte über ihre Lippen kamen, stürzte sie sich auf ihn und er merkte nicht, wie nah sie war, bis es zu spät war. Er versuchte zurückzuweichen und ihr zu sagen, sie solle Abstand halten, aber sie schaffte es, seinen Arm zu packen. Ich dachte, sie würde ihn schlagen, aber stattdessen zog sie seinen Unterarm zu sich heran, beugte sich vor und biss so kräftig zu, dass ich glaube, er blutete. Der Rezeptionist begann verzweifelt zu schreien, dass sie ihn loslassen solle, bis er einen Schrei des Schmerzes ausstieß, als sie ihn biss. Ich erinnere mich an die Schreie und Ausrufe der Leute um sie herum, während sie ihn biss. Das ließ mehrere andere zurück in ihre Zimmer laufen, ohne sehen zu wollen, was passierte. Ich weiß nicht, wie er sich von ihr befreien konnte, aber ich vermute, er zog sie an den Haaren oder schob sie, denn das nächste, was ich sah, war, wie die Frau sich vom Boden aufrappelte, während er mit verletztem Arm zur Rezeption rannte. Sie schrie weiterhin, dass wir alle sterben würden, als jemand aus der Rezeption mit einer Pistole in der Hand herauskam und sagte, sie hätten bereits die Polizei gerufen und sie solle verschwinden, bevor sie verhaftet werde. Die Frau verlor erneut die Beherrschung, schrie, dass die Polizei niemandem helfen könne und dass auch sie sterben würden. Dann begann sie auf den Mann zuzugehen, von dem ich später erfuhr, dass er der Motelmanager war. Aber er machte nicht denselben Fehler wie sein Angestellter. Er wich zurück, hielt Abstand und richtete die Waffe auf sie, um ihr zu sagen, sie solle Abstand halten. Im Nachhinein betrachtet begann ich zu glauben, dass sie nicht völlig verrückt war, denn als sie die Waffe sah, blieb sie abrupt stehen. Sie wich weiter zurück und sah dabei ein junges Paar auf dem Balkon im zweiten Stock. Die Frau hielt ihr Baby. Die verrückte Frau rannte zu den Treppen und flehte, dass man ihr das Baby geben solle, um es vor dem Kommenden zu retten. Sie kam nicht einmal zur Hälfte, bevor der Vater sie abfing. Zuerst versuchte er, ihren Weg zu blockieren, aber als sie ihn zu schlagen versuchte, stieß er sie mit solcher Kraft, dass sie die letzten Stufen hinunterrollte. Es war kein schwerer Sturz. Sie stand sofort wieder auf. Doch gerade als sie versuchte, wieder nach oben zum jungen Vater zu gelangen, fuhr die Polizei auf den Parkplatz und zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Das Streifenfahrzeug fuhr mit kurzem Sirenenheulen hinein, als wollte es sagen, okay, vorbei. Der Manager legte die Pistole auf den Boden und hob die Hände. Einer der Polizisten stieg aus dem Auto, zog seine Waffe, richtete sie aber nicht, während der Manager ihm die Situation erklärte. Derselbe Beamte nahm die Pistole auf und sagte, er solle wieder hineingehen, bis alles geregelt sei. Der andere Polizist hingegen ging auf die Frau zu, die geschrien hatte, und alles begann erneut. Mein Name ist Alex und das ist mir und meinen Freunden im Sommer 2023 passiert. Wir waren auf einem Roadtrip von Chicago nach Los Angeles. Nur wir vier, die versuchten Spaß zu haben, bevor wir nach dem College mit der Arbeit begannen. Wir waren ich, mein bester Freund Mike, seine Freundin Sarah und unser Freund Tom. Wir fuhren Mikes alten Honda Civic und hielten an billigen Unterkünften, um Geld zu sparen. Wir waren nicht reich, also wählten wir Motels am Straßenrand, die von außen akzeptabel aussahen, innen aber meist heruntergekommen waren. Eines Nachts kamen wir in einem Motel 6 in einer kleinen Stadt namens Barstow, Kalifornien an. Es liegt direkt an der Interstate 15, mitten in der Mojave-Wüste. Der Ort sah selbst bei Tageslicht verdächtig aus. Verblasste Farbe an den Wänden, ein leerer, rissiger Pool und ein Neonzeichen, das flackerte, als würde es gleich ausgehen. Aber es war spät, ungefähr 23 Uhr, und wir waren müde vom ganzen Fahren. Der Rezeptionist war ein älterer Mann namens Jerry. Ich erinnere mich an sein Namensschild. Er hob kaum den Blick von seinem Telefon, als wir eincheckten. Wir nahmen 2 nebeneinander liegende Zimmer, die 112 und 113. Mike und Sarah blieben in 112, Tom und ich teilten uns 113. Die Zimmer waren durch eine Tür in der Mitte verbunden, die wir unverschlossen ließen, um von einem Zimmer ins andere zu gelangen. Wir packten schnell aus. Die Zimmer rochen nach altem Zigarettenrauch und billigem Reinigungsmittel. Die Betten hatten dünne Laken und die Klimaanlage klang, als wäre sie voller Steine. Wir bestellten Pizza bei einem nahegelegenen Domino's und setzten uns auf die Betten, um fernzusehen irgendeine alte Friends-Folge auf Kabel-TV. Nichts Besonderes, nur entspannen und über den Grand Canyon sprechen, den wir früher an diesem Tag besucht hatten. Gegen Mitternacht begann alles. Ich lag auf meinem Bett und checkte mein Telefon, als ich Stimmen auf der anderen Seite der Wand in Zimmer 114 hörte. Zuerst waren es nur Murmeln, wie leises Sprechen. Dann wurden sie lauter. Eine Männerstimme, wütend, schrie etwas wie: Denkst du, du kannst einfach gehen? Dann eine Frauenstimme ängstlich. Bitte hör auf, du tust mir weh. Es gab Geräusche von Schlägen, als würden Möbel bewegt oder jemand gestoßen. Dann Weinen, kein lautes Schreien, eher gedämpftes Schluchzen, wie vor Schmerz. Tom setzte sich auf seinem Bett auf. Hast du das gehört? Sagte er. Ja, antwortete ich. Es klingt nach einem Streit nebenan. Wir riefen Mike und Sarah durch die Verbindungstür. Sarah sah besorgt aus. Weint da eine Frau? Wir müssen etwas tun. Mike schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich nur ein Paar, das streitet. Das passiert ständig an solchen Orten. Lasst uns da raushalten. Aber die Geräusche gingen weiter. Mehr Schreie, ein Schlaggeräusch, dann Weinen. Es dauerte etwa 20 Minuten. Sarah lief unruhig im Zimmer hin und her. Und wenn er sie schlägt? Wir können das nicht ignorieren. Tom stimmte zu. Ja, Mann. Erinnerst du dich an die Geschichte von dem Typen, der Schreie ignorierte und es schlecht endete? Auch ich war unruhig. Mein Herz raste. Schließlich überzeugte uns Sarah. Rufen wir wenigstens die Rezeption an, sagte sie. Mike nahm das Telefon und wählte 0. Jerry meldete sich klanggenervt. Mike erzählte von den Geräuschen in Zimmer 114. Jerry antwortete: Ich werde nachsehen, und legte auf. Wir warteten. Plötzlich hörte der Streit auf, als hätte jemand einen Schalter ausgeschaltet. Keine Stimmen, keine Schläge mehr. 10 Minuten später hörten wir Schritte draußen, dann Motorengeräusche. Wir spähten durch den Vorhang. Ein schwarzer Ford-Pickup fuhr aus dem Parkplatz, aber es war zu dunkel, um das Kennzeichen zu erkennen. Das ging schnell, sagte Tom. Vielleicht sind sie weg. Aber Sarah war nicht zufrieden. Und wenn etwas passiert ist? Wir sollten an die Tür klopfen. Mike verdrehte die Augen. »Liebling, es ist spät. Lass uns schlafen.« Sie bestand darauf und wir alle gingen raus. Das Motel war still, nur das entfernte Summen der Straße. Die Tür von Zimmer 114 war geschlossen. Kein Licht darunter. Ich klopfte vorsichtig. Nichts. Ich klopfte stärker. Nichts.
»Siehst du?
Sie sind weg«, sagte Mike. Wir gingen zurück, aber Sarah ließ nicht locker. Sie hatte eine UFO-Taschenlampe an ihrem Schlüsselbund, so ein billiges Amazon-Ding, um Flecken von Haustieren oder falsches Geld zu prüfen. Sie hatte sie gekauft, um die Hotels unterwegs zu inspizieren.
»Mal sehen, ob uns die Rezeption schauen lässt«, sagte sie.
Tom lachte.
»Du bist paranoid.«
Aber wir waren alle neugierig. Mike rief erneut die Rezeption an. Jerry knurrte, kam aber mit einem Generalschlüssel. Ein stämmiger, schwitziger Mann mit Schnurrbart.
»Seid ihr sicher? Das Zimmer sollte leer sein.«
»Leer?«, fragte ich.
»Wir haben Leute streiten hören.«
Er zuckte mit den Schultern. »Sie sind heute früher gegangen. Niemand hat es gebucht.« Es machte keinen Sinn. Er öffnete die Tür und wir traten ein. Das Zimmer war identisch mit unserem. Zwei Betten, Fernseher, Bad. Aber es war makellos, wie gerade vom Personal gereinigt. Keine Koffer, kein Müll, nichts. Die Betten perfekt gemacht.
»Seht ihr?«
»Leer«, sagte Jerry und drehte sich zum Gehen. Sarah nahm ihre UV-Lampe. »Wartet, schauen wir nach Flecken. Diese Motels sind eklig.« Jerry schnaubte. »Wie ihr wollt.« Er blieb an der Tür stehen. Wir schalteten das Hauptlicht aus und Sarah schaltete die UV-Lampe an. Zuerst nichts. Dann auf dem Teppich in der Nähe des Bettes leuchtende blaue Flecken, unregelmäßige Formen, wie Spritzer. Dann an der Wand Handabdrücke, ohne Schleifspuren. Auf der Bettdecke, obwohl sie sauber aussah, tauchten weitere Flecken auf. »Was ist das?«, flüsterte Tom. Sarah ging ins Bad. Das Waschbecken leuchtete schwach im Abfluss, auch der Boden. Jerry wirkte unruhig.
»Wahrscheinlich nur Verschüttetes. Leute sind unordentlich.«
Aber ich erinnerte mich an Kriminalsendungen.
Mu.
Licht zeigt Körperflüssigkeiten wie Blut, selbst nach dem Reinigen. »Das sieht nach Blut aus«, sagte ich leise. Jerrys Gesichtsausdruck änderte sich. Man merkte, dass er nervös war.
»Nein, das ist nichts. Ihr schaut zu viel Fernsehen. Zeit zu gehen.«
Er drängte uns hinaus und schloss ab. Wir gingen zurück in unsere Zimmer, aber keiner konnte schlafen. Sarah suchte auf ihrem Telefon. Blut mit UV, Licht erkennen. Es stand, dass Schwarzlicht Proteinreste von Blut sichtbar machen kann. Das Zimmer war leer, aber wir hatten Menschen gehört.
»Was zum Teufel?«, sagte Mike.
Tom schlug vor.
»Vielleicht Squatter oder Geister.«
Wir lachten, glaubten nicht an Übernatürliches. Es fühlte sich real an. Am nächsten Morgen gingen wir früh los. Jerry war nicht mehr an der Rezeption, eine Frau war an seiner Stelle. Wir checkten aus und fuhren weiter, aber Sarah dachte immer noch daran. Während ich fuhr, suchte sie online nach Motelbewertungen. Die meisten waren schlecht, schmutzig, laut, Bettwanzen. Aber sie fand eine auf TripAdvisor von vor einem Jahr.
»Ich hörte Streit nebenan«, rief die Rezeption, das Zimmer war leer, seltsame Flecken, sehr unheimlich.
Eine andere auf Yelp. »Streitgeräusche in der Nacht, Personal verhielt sich komisch, ich fühlte mich nicht sicher.« Wir hielten an einer Shell-Tankstelle und Sarah suchte weiter. Sie fand einen Thread auf Reddit, r/creepyencounters, ein Beitrag mit dem Titel »Seltsame Erfahrung im Motel 6 in Barstow«. Der Nutzer beschrieb dasselbe. Schreie, Intervention, leeres Zimmer, Flecken unter UV-Licht. Ein Kommentar sagte, es könnte eine Falle sein. Ein anderer verlinkte zu einem Artikel der Victorville Daily Press, einer Lokalzeitung von 2021.
Mann in Barstow wegen mehrerer Morde verhaftet.
Ein Auftragskiller, der Motels als Verstecke nutzte. Wir lasen den Artikel. Der Name war Victor Ramirez. Ein 54-jähriger Mann aus Los Angeles. Er arbeitete als Auftragskiller für Drogenkartelle. Seine Methode war perfide. Er mietete Motelzimmer, inszenierte falsche Kämpfe mit Aufnahmen oder Komplizen, um zu sehen, ob Nachbarn alarmierten. Wenn ja, markierte er sie als Denunzianten und eliminierte sie später, um Zeugen bei seinen echten Taten zu vermeiden. Der Artikel berichtete, dass er Motels wie Motel 6 auswählte, weil sie Durchgangsorte waren. Er beseitigte Spuren seiner Verbrechen, hinterließ aber Hinweise, um Leute zu testen. Die Polizei fand Blut von Opfern in Zimmern, die er benutzt hatte, in Verbindung mit ungelösten Fällen. Sarahs Gesicht wurde blass. Genau das ist uns passiert. Tom überprüfte die Daten. Er wurde 2021 verhaftet, aber vielleicht ist er draußen oder es gibt Nachahmer. Ich suchte Victor Ramirez auf meinem Telefon. Ein Artikel von 2022 berichtete, dass er während eines Gefangenentransports entkam. Er war weiterhin auf der Flucht, zuletzt im Wüstengebiet gesehen. Mir wurde übel. Wir hatten gemeldet und uns hineingemischt. Mike versuchte zu beruhigen. Wahrscheinlich Zufall. Lass uns weiterfahren. Aber auf der I-15 zurück sah ich einen schwarzen Ford-Pickup hinter uns. Derselbe wie in der Nacht zuvor. Er folgte uns meilenweit. Ich beschleunigte. Er beschleunigte. Ich fuhr ab auf einen Rastplatz. Er ebenfalls. Leute, das ist der Pickup, sagte ich. Panik ergriff uns alle. Sarah rief 911. Der Operator sagte, wir sollten zur nächsten Polizeistation in Barstow fahren. Wir drehten um. Das Herz raste. Der Pickup kam näher, hupte. Ich sah den Fahrer, ein Mann mit Schnurrbart wie Jerry. Nein, er konnte es nicht sein, aber er sah ähnlich aus. Wir erreichten die Station, ein kleines Gebäude an der Hauptstraße. Der Pickup wich rechtzeitig aus. Wir erzählten den Polizisten alles. Officer Davis hörte zu, machte Notizen. Wir haben ähnliche Geschichten aus diesem Motel gehört, sagte er. Ramirez ist noch frei, er hat Verbindungen. Vielleicht arbeitet Personal des Motels für ihn. Sie überprüften den Ort. Jerry war nicht mehr da, er hatte an diesem Morgen gekündigt. Zimmer 114 war frisch gereinigt, aber forensische Untersuchungen mit echter UV-Lampe bestätigten alte Blutflecken. Sie stimmten mit einem Vermisstenfall von 2022 überein. In jener Nacht schliefen wir in einem anderen Hotel, einem Holiday Inn in Victorville. Wir verschlossen die Tür, beobachteten den Parkplatz. Wir sahen den Pickup nicht, aber ich konnte nicht schlafen. Jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken. Am nächsten Tag fuhren wir direkt nach Los Angeles, ohne weitere Zwischenstopps. Wir kamen an, aber etwas hatte sich verändert. Sarah trennte sich einen Monat später von Mike. Zu viel Stress. Tom spricht nicht darüber. Ich? Jetzt überprüfe ich immer Bewertungen, bevor ich ein Motel buche. Und ich habe meine eigene UV-Lampe gekauft. Im Rückblick hatten wir Glück. Hätten wir nicht früh losgefahren oder hätte uns der Pickup eingeholt, weiß ich nicht, was passiert wäre. Ramirez wird weiterhin gesucht. Es gibt FBI-Fahndungsplakate online. Wenn du durch Barstow reist, meide das Motel 6. Glaub mir, diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass es manchmal sicherer ist, wegzuschauen. Aber was ist mit den echten Opfern? Es ist beunruhigend. Jedenfalls, das ist meine Geschichte. Es war Ende letzten Sommers, ungefähr im August 2023, als meine Frau Lena, unser 8-jähriger Sohn Tommy und ich von einer Autoreise durch den mittleren Westen zurückkehrten. Wir hatten Verwandte in Chicago besucht und beschlossen, auf dem Rückweg nach Denver die landschaftlich reizvolle Route zu nehmen und die großen Autobahnen zu vermeiden. Als wir in ländliche Gebiete von Kansas kamen, ging die Sonne bereits unter und wir waren erschöpft. Tommy beschwerte sich auf dem Rücksitz, weil er hungrig war. Und Lena sagte ständig, wir sollten einen Ort zum Übernachten suchen. Wir sahen ein kleines Motel neben der Interstate 70 namens Sunset Inn. Es sah aus wie eines dieser alten Familienbetriebe aus den 50er Jahren, mit einem blinkenden Neonschild, das freie Zimmer anzeigte, und einem angeschlossenen Restaurant, das hausgemachte Mahlzeiten versprach. Es war keine große Kette wie Motel 6 oder so etwas. Einfach ein zweistöckiges Gebäude mit etwa 20 Zimmern, umgeben von flachen Feldern und einem Schotterparkplatz. Auf dem Schild am Eingang stand, seit 1962 im Familienbesitz. In der Nähe des Büros parkte ein Van. Wir dachten, das sei besser, als noch eine Stunde im Dunkeln zu fahren. Also gingen wir hinein. Der Besitzer, ein älterer Mann namens Herr David, stellte sich sofort vor und checkte uns ein. Er war in den 60ern, mit grauem Haar und einem freundlichen Lächeln, aber seine Augen wirkten zu scharf, als würde er uns beurteilen. Seine Frau, Frau David, war hinter dem Tresen und sortierte die Schlüssel. Sie wirkten recht nett, sprachen über das Wetter und wie ruhig der Ort war. Unser Zimmer kostete $65 pro Nacht, nur Barzahlung, was ungewöhnlich war. Aber wir legten nicht allzu viel Wert darauf. Wir bekamen Zimmer 12 im Erdgeschoss, mit 2 Betten und einem kleinen Bad. Wir packten schnell aus und Tommy wollte etwas essen. Das Restaurant war direkt daneben, also gingen wir zu Fuß hinüber. Es hieß David's Diner, mit Schachbrettboden und abgenutzten Sitzkabinen. Es gab nur ein paar Gäste, einen Lastwagenfahrer an der Bar und ein älteres Paar, das Kuchen aß. Frau David war die Kellnerin und brachte uns die Speisekarten. Wir bestellten einfache Sachen. Burger für Lena und mich, Chicken Nuggets für Tommy und Pommes für alle. Sie sagte, es würde etwa 15 Minuten dauern. Als das Essen kam, fühlte es sich sofort seltsam an. Die Teller waren kalt, als hätten sie zu lange gewartet. Mein Burger war lauwarm und das Fleisch schmeckte seltsam, metallisch, mit zu viel Salz. Lena bemerkte es auch. Ihre Pommes waren weich und hatten einen seltsamen, fast chemischen Nachgeschmack. Tommy aß ein paar Nuggets, beschwerte sich aber, dass sie schlecht schmeckten. Wir wollten nicht unhöflich sein, also probierten wir ein wenig und bezahlten die Rechnung, etwa $25. Frau David lächelte und sagte, »Ich hoffe, Sie schlafen gut.« Zurück im Zimmer machten wir es uns gemütlich. Tommy sah Zeichentrick auf dem alten Fernseher, während Lena und ich unsere Handys überprüften. Eine Stunde später begann Tommy, sich schlecht zu fühlen. Er sagte, sein Bauch tue weh und er erbrach sich im Bad. Er war sehr blass, schwitzte und weinte. Lena hielt ihn und ich dachte, es sei Reisekrankheit oder etwas auf der Straße. Aber es wurde schlimmer. Er bekam auch Durchfall und seine Stirn fühlte sich heiß an. Wir hatten keine Kindermedikamente dabei, also ging ich zum Badezimmerschrank, um zu sehen, ob ein vorheriger Gast etwas hinterlassen hatte. Da wurde es unheimlich. Der Schrank war voller alter Fläschchen. Tylenol abgelaufen seit 2018, generische Antazida seit Jahren abgelaufen und sogar ein halbvoller Hustensaft, der verkrustet wirkte. Wer lässt so etwas in einem Motel? Ich zeigte es Lena und sie sagte, wir sollten an der Rezeption anrufen. Herr David nahm ab und klang besorgt. Oh, armer Junge. Wir haben Medikamente im Büro. Kommen Sie, ich gebe ihm etwas. Ich ging zum Büro, kaum beleuchtet. Herr David gab mir ein kleines Fläschchen mit dem, was er als Magenmittel bezeichnete. Es war in einem einfachen Behälter, ohne Etikett, nur handschriftlich für Magenbeschwerden. Ich zögerte, aber Tommy ging es sehr schlecht, also nahm ich es. Zurück im Zimmer gaben wir ihm einen Löffel und bald schlief er ein. Lena und ich versuchten uns zu entspannen, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Das Essen, die abgelaufenen Medikamente, alles schien seltsam. Gegen Mitternacht wachte ich auf, weil Tommy wieder erbrach. Diesmal war es schlimmer. Er zitterte und seine Haut war feucht und kalt. Lena geriet in Panik und sagte, wir müssten ins nächste Krankenhaus. Laut Google Maps war das nächste in Celina, etwa 40 Meilen entfernt, aber das Auto hatte wenig Benzin und draußen war es völlig dunkel. Ich beschloss, zurück ins Büro zu gehen und die Davids um ein Erste-Hilfe-Set zu bitten oder jemanden anrufen zu lassen. Die Tür war verschlossen, aber hinten brannte Licht. Ich klopfte und nach einer Minute öffnete Herr David mit einem genervten Gesichtsausdruck. »Was ist jetzt?« Ich erklärte Tommys Zustand und er seufzte. »Kinder werden ständig krank. Kommen Sie rein. Wir haben eine kleine Klinik hinten. Meine Frau ist pensionierte Krankenschwester. Eine Klinik in einem Motel. Das war schon ein großes Warnsignal, aber Tommy litt. Also folgte ich. Wir gingen durch eine Tür hinter dem Tresen in einen Raum, der wie ein Lager in eine improvisierte Klinik umgebaut war. Dort war eine Liege, Schränke und grundlegende Vorräte wie Verbände und Spritzen. Frau David war dort, trug Handschuhe und sagte, »Bringen Sie das Kind her. Wir untersuchen es.« Ich kehrte ins Zimmer zurück, trug Tommy zu schwach, um zu gehen und legte ihn auf die Liege. Frau David maß seine Temperatur, 102 Grad, und hörte sein Herz mit einem Stethoskop ab. »Sieht nach Lebensmittelvergiftung aus«, sagte sie ruhig. »Passiert manchmal, wenn das Restaurantessen nicht frisch ist.« Lena und ich sahen uns an. Unser Essen war auch merkwürdig gewesen. Sie verabreichten eine Spritze, die sie gegen Übelkeit nannten, und Tommy beruhigte sich etwas. Während sie ihn behandelten, bemerkte ich, dass die Schränke voller weiterer abgelaufener Medikamente waren. Antibiotika von 2015, Schmerzmittel abgelaufen. Außerdem gab es chirurgische Werkzeuge, Skalpelle, Pinzetten und sogar etwas, das wie Transportkühlschränke für Organe aussah, in der Ecke gestapelt. Mein Herz schlug schnell. Warum sollte ein Motel all das haben? Tommy schlief auf der Liege ein und Herr David führte mich beiseite. Sehen Sie, wir hatten schon früher Probleme. Das Restaurant ist alt und manchmal fällt der Kühlschrank aus, aber wir regeln das diskret. Keine Notwendigkeit, Ärzte oder Polizei einzuschalten. Das klang sehr verdächtig. Lena blieb bei Tommy und ich tat so, als würde ich wegen seiner Decke ins Zimmer zurückgehen, wollte aber tatsächlich nachsehen. Das Büro war leer, also sah ich mich um. Auf dem Schreibtisch lag ein altmodisches Gästebuch. Ich blätterte schnell durch. Namen von Gästen, Daten und Notizen. Einige Einträge hatten Markierungen wie krank, gelöst oder verlegt. Was zum Teufel? Dann fand ich Zeitungsartikel auf der Rückseite. Lokale Kansas-Zeitungen über verschwundene Reisende. Einer von 2019 berichtete, dass eine Familie verschwand, nachdem sie an einem Motel an der Interstate 70 gehalten hatte. Ein anderer von 2021 erwähnte Fälle von Lebensmittelvergiftung in kleinen Restaurants, aber die Ermittlungen wurden geschlossen. Mein Handy hatte schwachen Empfang, aber ich konnte Sunset in Kansas Vorfälle googeln. Einige Reddit-Threads erschienen. Leute beschwerten sich über schlechtes Essen, Krankheit, seltsame Erfahrungen. Ein Nutzer schrieb, ein Freund habe 2022 dort übernachtet, sei krank geworden und habe mit Punkten an der Seite aufgewacht, als sei etwas entfernt worden. Er dachte, es sei ein Scherz, verschwand aber später. Organe auf dem Schwarzmarkt. Es klang verrückt, aber mein Verstand begann alles zu verbinden. Das kalte Essen etwas zum Krankmachen hinzugefügt, die Klinik mit chirurgischem Equipment, die Vertuschungen. Ich kehrte zur Klinik zurück. Lena war da, aber die Davids waren in einem Nebenraum und flüsterten. Ich lugte durch einen Spalt. Herr David sprach am Telefon. Ja, ich habe hier ein Kind. Junge Organe. Die Eltern auch, falls nötig. Können Sie den Van schicken? Ein eisiges Grauen durchfuhr mich. Organe? Das war kein schlechter Service. Das war ein Albtraum. Ich packte Lena am Arm. Wir müssen jetzt gehen. Sie sah verwirrt aus, aber ich flüsterte ihr, was ich herausgefunden hatte. Tommy war durch die Spritze benommen, also trug ich ihn. Als wir hinausgingen, sah uns Frau David. Wohin gehen Sie? Er ist nicht stabil. Wir rannten zum Auto. Herr David kam hinter uns her und schrie, »Kommen Sie zurück! Draußen ist es nicht sicher!« Mit zitternden Händen steckte ich den Schlüssel ins Schloss, der Motor sprang an und wir fuhren rutschend vom Schotterparkplatz. Im Rückspiegel sah ich ihn stehen, das Telefon in der Hand, vermutlich jemanden anrufend. Wir fuhren mit voller Geschwindigkeit nach Salina. Tommy war weiterhin krank, aber wir erreichten das Salina Regional Health Center gegen 2 Uhr morgens. Die Ärzte sagten, es sei eine schwere Vergiftung. Spuren einer Toxinaufnahme im System, vielleicht durch kontaminiertes Fleisch oder absichtliche Manipulation. Er wurde untersucht und stationär aufgenommen. Lena und ich berichteten alles der Polizei. Das Essen, die Medikamente, die Klinik und was ich gehört hatte. Die Polizei untersuchte das Sunset Inn am nächsten Tag. Es stellte sich heraus, dass die Davids eine Vorgeschichte hatten. In den 1990er Jahren gab es Berichte über Lebensmittelvergiftungen in ihrem Restaurant, aber sie bezahlten die Opfer oder schüchterten sie ein. Kürzlich war das Motel mit einem Netzwerk für Organhandel auf dem Schwarzmarkt in ländlichen Gebieten verbunden. Sie zielten auf Reisende, Lastwagenfahrer, vorbeifahrende Familien, die nicht sofort vermisst würden. Die Klinik war eine Tarnung, um Nieren, Lebern oder andere Organe zu entnehmen und zu verkaufen. Die Polizei fand Beweise. Konservierte Organe in Kühlschränken, Versandaufzeichnungen zu zwielichtigen Käufern in Mexiko und Märkte im Darknet. Die Davids wurden verhaftet. Der echte Name von Herrn David war David Thorpe, mit Vorstrafen wegen Körperverletzung. Seine Frau, Evelyn Thorpe, war tatsächlich Krankenschwester, verlor aber 2005 ihre Lizenz wegen Medikamentendiebstahls. Das Netzwerk umfasste weitere Einheimische, einen Arzt aus einer nahegelegenen Stadt und einen Transporteur mit Van. Sie verfälschten das Essen mit leichten Giften wie Ipecac oder schlimmeren Mitteln, um Krankheit zu verursachen, sedierten dann die Opfer in der Klinik und operierten sie. Nicht alle starben. Einige wachten ohne Niere auf und glaubten, es sei Blinddarmentzündung oder etwas anderes gewesen. Tommy erholte sich nach ein paar Tagen. Wir hatten Glück. Wir gingen, bevor sie mehr tun konnten. Aber ich habe immer noch Albträume von dieser Nacht. Der kalte Burger, die abgelaufenen Fläschchen, das Flüstern über junge Organe. Wenn du durch Kansas fährst, meide kleine Motels. Bleib bei Ketten wie Holiday Inn und überprüfe immer dein Essen. Ich fuhr am 12. Juli 2023 westwärts auf der Interstate 90 mit dem Plan, Montana zu durchqueren, bevor es dunkel wurde, doch kurz nach Billings ging ein rotes Batteriesymbol an. Ich hielt das Radio aus, zählte die Meilensteine und hoffte, dass der Generator bis nach Bozeman durchhielt. Die Scheinwerfer begannen nahe der kleinen Ausfahrt nach Pine Creek zu flackern und schließlich blieb der Motor in einem einsamen Abschnitt stehen. Ich schob das Auto auf den Seitenstreifen, während 18 Radlaster an mir vorbeirauschten, der Wind meinen Civic schüttelnd. Kein Handyempfang. Ich öffnete die Motorhaube, blickte auf das Gewirr aus Riemen und Schläuchen und musste zugeben, dass ich gestrandet war. Nach einer Stunde kam ein Abschleppwagen, verständigt von einem vorbeifahrenden Highway-Patrouillenfahrzeug. Der Fahrer, ein junger Mann namens Tyler, schleppte mich zu Rustys Werkstatt in Livingston. Rusty selbst überprüfte alles mit einer Taschenlampe und sagte mir, dass der Generator erst am nächsten Morgen aus Bozeman bestellt werden müsse. Er bot mir ein altes Leihauto an, das nach nassem Hund roch. Ich war seit Sonnenaufgang unterwegs gewesen und fragte nach einem Motel. Er wies nach Süden und sagte, es gäbe einen Ort namens Big Sky Lodge, 7 Meilen die Servicestraße entlang. Billiger als die Ketten in der Nähe der Stadt. Nur Barzahlung, vielleicht nicht schick, aber für eine Nacht ausreichend. Die Sonne ging hinter den Absaroka-Bergen unter, als Tyler mich vor der Big Sky Lodge absetzte. Das Schild summte mit halbdefektem Neon. Ein einziges G blinkte und ließ sich ein- und ausschalten, sodass B als Skyload E zu lesen war. Das Büro war ein kleiner Raum mit braunen Paneelen, der nach verbranntem Kaffee roch. Ein tragbarer Ventilator klapperte in der Ecke. Die Rezeptionistin, eine müde, etwa 50-jährige Frau, schob mir ein Anmeldeformular zu. Sie verlangte keinen Ausweis, zählte nur die 20-Dollar-Scheine, die ich auf den Tresen legte, und reichte mir einen Metallschlüssel mit Plastikanhänger. Zimmer 17. Der Außenflur erstreckte sich über die Länge des eingeschossigen Gebäudes. Mein Zimmer lag fast am Ende, gegenüber einer Reihe spärlicher Ponderosa-Kiefern, die das Grundstück vom dunklen Wald dahinter trennten. Die Luft roch nach Staub, Kiefernharz und Dieselrauch der Laster, die auf der Interstate herunterbremsten. Ich zog meinen Koffer hinein, verriegelte beide Schlösser und zog die schweren Vorhänge zu. Das Zimmer war nur von einer Lampe erleuchtet. Der Teppich hatte einen abgewetzten Pfad von der Tür zum Bett und zum Bad. Dennoch wirkten die Bettwäsche sauber und die Klimaanlage im Fenster blies warme, klappernde Luft. Ich duschte, zog Shorts und T-Shirt an und setzte mich auf die Bettkante, um alte Nachrichten zu überprüfen. Sie wurden geladen, als ich gerade eine Signalstange erreichte. Gegen Mitternacht verschwand das Signal vollständig. Ich legte das Telefon mit dem Bildschirm nach unten auf den Nachttisch, schaltete die Lampe aus und lauschte dem weißen Rauschen der Klimaanlage. Die Autobahn summte in der Ferne. Ab und zu pfiff eine LKW-Bremse wie ein riesiges Ausatmen. Der Schlaf kam in leichten Wellen. Irgendwann nach 2 Uhr weckte mich ein sanftes Klopfen, eher ein Tippen. Ich blieb regungslos, die Augen im Dunkeln offen, und fragte mich, ob es ein Traum gewesen war. 3 Sekunden später klopfte es wieder, sanft, aber gezielt. Ich glitt leise aus dem Bett und schlich zur Tür. Durch den Spion sah ich nur den schwach beleuchteten Flur, erhellt von einer einzelnen gelben Glühbirne am Ende. Keine Füße, kein Schatten. Ein weiteres Klopfen, diesmal stärker, hallte den Betonflur entlang. Mein Atem klang laut in meinen Ohren. Ich wartete. Stille. Ich sagte mir, vielleicht sei es ein betrunkener Gast, der sich im Zimmer irrte. 5 Minuten vergingen. Als ich zurück ins Bett ging, klopfte es wieder, nun an Zimmer 18, neben meinem. Das Muster war dasselbe. Langsame, höfliche Klopfer, dann Stille. Eine sanfte Frauenstimme murmelte etwas, das ich nicht verstand. Dann bewegten sich die Klopfer weiter zur nächsten Tür. Wer auch immer es war, ging Zimmer für Zimmer, wie ein Trick or Treat, in einer Leichenhalle. Nach 10 Minuten war der Flur still. Ich zwang mich zu ruhigem Atmen. Mein Herz trommelte in meiner Brust. Ein Nachtfalter schlug gegen das Glas hinter den Vorhängen und erzeugte ein leises Klopfen. Dann ein weiteres, unverkennbares und fehl am Platz. Ein Knöchel gegen das Glas, diesmal nicht an der Tür. Am Fenster neben meinem Bett. Ich erstarrte. Die Vorhänge waren geschlossen, aber ein Spalt am unteren Rand ließ Mondlicht durch. Eine Gestalt drückte sich dagegen, verdunkelte den Streifen vollständig. Sie bewegte sich, als würde die Person draußen das Gewicht verlagern. Meine Fingerspitzen kribbelten vor Kälte. Das Glas vibrierte sanft mit 3 präzisen Klopfzeichen. Ich schrie nicht. Stattdessen sprang ich auf, durchquerte das Zimmer und nahm mein Telefon vom Nachttisch. Kein Signal. Die einzige Nummer wählte den Notruf, aber der Anruf wurde nicht verbunden. Ich zog die zitternden Hände in die Schuhe, griff nach meinem Autoschlüssel, nutzlos ohne Auto, aber tröstlich, und öffnete leise die Tür. Der Flur war leer. Am Ende blinkte das Neonlicht durch ein schmutziges Fenster und warf fragmentiertes rosa Licht auf den Boden. Ich rannte. Meine Schritte hallten unglaublich laut auf dem Beton, aber niemand kam aus den anderen Zimmern. Die Bürotür war mit einem Katalog verriegelt. Ein kleiner Fernseher sendete ein nächtliches Programm ohne Ton. Hinter dem Tresen saß die Rezeptionistin, die Füße auf einem Hocker, ein Liebesroman in der Hand. Sie hob eine Augenbraue, als sie mein Gesicht sah. »Jemand ist draußen an meinem Fenster«, sagte ich. Meine Stimme zitterte mehr, als ich wollte. Zuerst klopfte er an meiner Tür, jetzt am Fenster. Sie legte ihr Buch weg. »Die Kameras hätten die ganze Woche nicht funktioniert«, sagte sie. »Ich könne den Sheriff rufen, aber bis er kommt«, mir waren ihre Zweifel egal. Sie nahm ein altes Telefon, wählte 3 Ziffern und sprach ruhig. »Nachtsituation, Big Sky Lodge, Kennung 337. Der Gast habe einen unbekannten Mann außerhalb seiner Einheit gesehen.« Sie gab die Zimmernummer an, legte auf und suchte unter dem Tresen. Ein Baseballschläger fiel auf die Laminatoberfläche. Sie deutete, dass ich ihr nach draußen folgen sollte. Ich tat es, die Wand des Flurs entlang. Wir schalteten keine Taschenlampen ein und machten keinen Lichtschein. Ein leichter Wind bewegte die Kieferzweige. Etwas knackte, eine Hintertür oder vielleicht ein alter Holzpfosten. Als wir bei Zimmer 17 ankamen, ging die Rezeptionistin vorsichtig voran und schob die Vorhänge mit der Spitze des Schlägers zur Seite. Das Fenster zeigte nur mein unordentliches Bett und die leuchtenden Ziffern der Mikrowelle. Sie atmete durch die Nase aus, wahrscheinlich ein Penner. Sie deutete auf die Baumlinie hinter dem Parkplatz. Manchmal campen sie in diesen Wäldern. Ich erzählte ihr von den Tür-zu-Tür-Klopfern. Sie zuckte mit den Schultern. Die Leute werden nachts seltsam. 10 Minuten später tauchten rote und blaue Lichter auf der Motel-Fassade auf. 2 Park County Sheriff Deputies stiegen aus ihrem Streifenwagen. Einer leuchtete mit einer Taschenlampe den Flur aus, während der andere meine Aussage auf dem Parkplatz aufnahm. Sie überprüften das Fenster auf Fingerabdrücke, fanden nur Staubmarkierungen und patrouillierten das Gelände, leuchteten Kies, einen abgesunkenen Container und die dunkle Baumreihe an. Einer der Beamten ging in den Wald und rief regelmäßig: »Sheriff's Office!« Die Stille nach jedem Ruf schien undurchdringlich. 15 Minuten später kehrte er zurück, schüttelte den Kopf. »Keine Spuren«, sagte er, obwohl er zugab, dass der Boden zu hart und trocken sei, um Abdrücke zu hinterlassen. Sie versprachen zusätzliche Patrouillen bis zum Morgengrauen und rieten mir, die Türkette anzulegen. Die Rezeptionistin bot mir ein anderes Zimmer näher am Büro an. Ich nahm an, Zimmer 4 roch weniger nach Feuchtigkeit. Ich verriegelte beide Schlösser und sicherte die Tür mit einem Stuhl. Ich legte mich auf die Bettwäsche, Schuhe noch an, starrte an die Decke. Jeder Schlag der Eismaschine im Flur, jedes entfernte Getriebe der Interstate spannte mich an. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf, bis ein blasses Licht unter den Vorhängen hindurchsickerte. Um 7.30 Uhr war ich draußen und blinzelte gegen einen bereits zu hellen Himmel. Der Wald hinter dem Parkplatz wirkte im Tageslicht harmlos. Staubige Nadeln, von der Sonne verblichene Stämme, kniehohe Sträucher. Dennoch weigerte ich mich, den rissigen Asphalt zu betreten. Ein Beamter parkte auf der anderen Seite der Servicestraße, schrieb Bericht und beobachtete das Grundstück. Er winkte mir zu. Ich ging ins Büro, um Kaffee zu holen. Die Nachtrezeptionistin war nicht mehr da. Ein jüngerer Mann füllte die Kaffeemaschine nach. Ich fragte, ob auf den Kameras schließlich etwas zu sehen gewesen sei. Er öffnete einen Schrank, in dem 4 Monitore flimmerten. 2 waren schwarz. Der Flurmonitor zeigte Störungen wie bei einem alten Fernseher. Die Kamera auf dem Parkplatz zeigte ein körniges Bild meines Civics, noch mit geöffneter Motorhaube, wo ich ihn beim Abschleppdienst gelassen hatte. Nur die Bürokamera war klar und zeigte uns leicht verzögert.
»Das System spinnt ein bisschen«, sagte er und zuckte mit den Schultern.
Rusty von der Werkstatt rief um 9 Uhr an. Der Generator sei angekommen. Tyler holte mich ab. Während wir fuhren, sah ich aus dem Fenster der Fahrerkabine. Die Big Sky Lodge verschwand in der flimmernden Hitze der Straße. Ihr schiefes Schild blinkte hinter uns. Ein plötzliches Gefühl der Erleichterung kam auf, hielt aber nur an, bis die Werkstatt Stunden später im Rückspiegel verschwand und die leere Interstate vor mir lag. In dieser Nacht, in einem hell beleuchteten Zimmer in Coeur d'Alene, überprüfte ich endlich die Nachrichten aus Livingston. Nichts über Herumtreiber oder Festnahmen. In lokalen Foren fand ich nur Geschichten über Obdachlosenlager, einige kleine Diebstähle und einen Wanderer, der vor 2 Sommern verschwunden war. Ich wiederholte mir, dass der Mann, den ich gesehen hatte, nur ein Penner auf der Suche nach einem unverschlossenen Zimmer war. Dennoch konnte ich nicht aufhören, die gezielte Art des Klopfens von Tür zu Tür zu überdenken. Die Geduld in diesem Klopfen, als würde er Leben inventarisieren. 6 Wochen später kam ein gepolsterter Umschlag in meiner Wohnung in Minneapolis an. Darin war mein Spiralnotizbuch, geschickt von Rusty, der es unter einem Sitz gefunden hatte. Der Eintrag vom 12. Juli war von einer dicken diagonalen Linie durchzogen. Die Tinte verlief wie getrocknetes Blut. Ich schloss das Notizbuch und legte es in eine Schublade. Ich habe es nicht wieder geöffnet, aber manchmal, wenn der Schlaf nicht kommt, schwöre ich, das höfliche Klopfen irgendwo in den Wänden zu hören, durch einen Flur gehend, der nicht existiert, vor Türen haltend, die ich nicht schließen kann. Seitdem bin ich 2-mal durch Livingston gefahren. Beide Male tankte ich 3 Ausfahrten vorher und weigerte mich, nach Süden zur Servicestraße zu schauen. Vielleicht ist das Neonschild inzwischen repariert. Jeder Buchstabe leuchtet stolz. Kameras funktionieren über frisch gestrichenen Türen. Oder das Gebäude ist immer noch dunkel, verfallen. Die Bäume dringen über den rissigen Frostasphalt vor. Ich will es nicht wissen. Ich kenne nur den Abstand zwischen meinem Ohr und jeder Tür, jedem Fenster. Und ich zähle ihn wie einen Herzschlag. Jedes Mal, wenn die Nacht mich in unbekannten Zimmern findet.